Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten mich die Leute eigentlich? Sie erwiderten: Manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Darauf antwortete Petrus: Du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, erwiderte Jesus. Diese Erkenntnis hat mir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt niemand zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus, ein Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und keine Macht in der Welt wird sie vernichten können. Ich will dir die Schlüssel zum Reich Gottes geben. Wem du aber auf der Erde seine Sünden anlastest, der soll auch im Himmel damit belastet sein. Und wen du auf der Erde von seiner Schuld freisprichst, der soll auch im Himmel davon freigesprochen sein. Darauf verbot er seinen Jüngern streng, den Leuten zu sagen, dass er der Christus sei.
Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem kühlen Morgen. Der Winter, der geht manchen jetzt schon langsam ein bisschen auf den Keks, obwohl er schön knackig ist dieses Jahr, und ich freue mich daran. Ich freue mich natürlich nicht an den Folgen, die das so haben kann, und er hat es mir zwar nicht persönlich aufgetragen, aber ich glaube, es ist auch in seinem Sinn, dass ich euch von Herbert Ketzner Grüße überreiche. Den hat das Schicksal getroffen, das alte Menschen trifft, die aufs Eis gehen, leider. Und er liegt mit einem Oberschenkelhalsbruch. Aber es ist wahrscheinlich nur Herbert Ketzner möglich, dass er im Bett liegt, so in seiner ganzen positiven Art, dich mit einem großen Grinsen dir davon berichtet, welche entsetzlichen Schmerzen das sind. Also betet auch für ihn, vor allen Dingen für seine Frau, die jetzt auch da immer hingehen muss. Das ist nicht leicht. Und die Krankenhäuser sind pickepacke voll. Die haben also lange verhandelt, wohin sie ihn hinbringen können überhaupt. Und am Ende hatte er freie Wahl, weil sowieso alle voll sind. Wie kommen wir jetzt zu unserem Thema hin? Unser Thema ist Matthäus 16. Das war der Text, der gerade gelesen wurde. Und ich kann euch raten, heute auch eine Bibel zur Hand zu nehmen, wenn ihr eine habt. Wollen wir so ein bisschen das nochmal brauchen, gleich im weiteren Verlauf der Predigt. Ist ja ein sehr berühmter Predigttext. Ich habe festgestellt, als ich meine kleine eigene Predigtdatenbank durchgeschaut habe, dass ich noch nicht über diesen Text gepredigt habe, was mich irgendwie wundert. Es ist ja auch, kommt immer darauf an, was man betont aus diesem Text. Gerade muss ich daran denken an unsere Rom-Exkursion, als du den Text vorgelesen hast, Martina, dass ein Teil dieses Textes mit diesem Du bist Petrus, das kann man ja, wenn man in den Petersdom reingeht, liest man das in riesen goldenen Lettern oben an der Kuppel. Da kommt man gar nicht dran vorbei. Das ist nicht das, was ich heute betonen möchte. Es geht mir um den ganzen Abschnitt. Es gab mal einen amerikanischen Zeitungsverleger im 19. Jahrhundert. Das war so ein Sklavereigegner, Aktivist. Heute würden wir sagen christlicher Aktivist. Ist ja auch ein neuer Terminus, der geprägt wird langsam. Horace Greeley. Und er erzählte einmal, diese Anekdote ist mir irgendwie über den Schreibtisch geflattert, dass er einen Brief von einer Frau bekam, ein Gemeindeglied. Und diese Frau, die sagte ihm, dass sie Rat bräuchte für ihre verarmte Gemeinde irgendwo in Amerika. Und sie schrieb ihm und sagte, unsere Kirche ist pleite, wir haben schon alles versucht, um weiterzumachen. Ein Erdbeerfest, ein Galaabend, eine Heuwagenfahrt, Gänsebratenessen, Flohmarkt, Bazar, Tombola und sogar ein Bingoabend. Bitte, Dr. Greeley, sagen Sie uns, was wir tun können. Und Dr. Greeley schrieb ihr zurück, einen sehr kurzen Brief. Darin sagte er, versuchen Sie es mal mit Christentum. Das ist vielleicht ein bisschen gemein. Wir können das jetzt von hier aus nicht beurteilen, ob diese Antwort ins Schwarze traf. Aber eine Sache ist uns klar.
dieser Dr. Greeley, dieser Verleger, macht der Dame klar, dass wenn etwas nicht gut läuft, wenn der Patient krankt, man zumindest damit beginnen sollte, eine Diagnose zu nehmen, den Puls zu fühlen. Das ist heute auch der Titel dieser Predigt, den Puls fühlen. Oder ich habe es genannt, Jesus zieht Zwischenbilanz. In Anlehnung an diesen Predigttext Matthäus 16, diesen Abschnitt. Und denn in diesem Text heute geht es darum, den Puls zu fühlen. Eine Standortbestimmung vorzunehmen. Jesus will wissen, wo er steht. Und um das herauszufinden, zieht er sich mit seinen Jüngern zurück. Wir würden heute sagen, er geht in Klausur. Ja, eine Rüstzeit. Der Text beginnt damit, schlagt es auf, könnt ihr es mitverfolgen, in Matthäus 16 ist das ab Vers 13. Der Text beginnt damit, dass erzählt wird, er ging nach Caesarea Philippi. Und die Kommentare sind sich darin einig, hab das mal gecheckt, dass das eine entlegene Gegend ist und dass Jesus diese Gegend wählt, weil, und das wissen wir ja aus den vorangegangenen Kapiteln, weil er in Galiläa nicht mehr zur Ruhe finden kann. Und weil es in Jerusalem auch nicht mehr geht. Zu viele Leute kennen ihn, zu viele drängen auf ihn ein. Und er wählt also eine entlegene Gegend des Landes, um sich zurückzuziehen mit den Jüngern. Eine Rüstzeit. Und es handelt sich dabei eben um einen Abschnitt, den wir heute behandeln, von enormer Wichtigkeit. Erstens ist er sehr wichtig, weil alle Evangelisten diese Begebenheit, wenn auch in unterschiedlicher Form, berichten und aufgreifen. Und zweitens ist es ein sehr wichtiger Text, auch für uns als Christen und Nachfolger, weil er endet mit einem ganz klaren Bekenntnis und mit einem Auftrag. Ja, Petrus bekommt einen Auftrag. Und da müssen wir ja immer hellhörig werden, wenn Jesus einen Auftrag gibt. Dann denken wir ja auch, das könnte sich an uns richten. Gehen wir also als erstes mal auf die Fragen ein, die Jesus bei dieser Rüstzeit stellt. Jesus nutzt diese Rüstzeit, diesen Rückzug mit seinen Jüngern, nicht um eine weitere Lehrpredigt zu halten. Das ist uns ja nicht überliefert, sonst wäre es ja ein längerer Abschnitt. Es ist keine weitere Lehrpredigt an seine Jünger. Er erzählt kein weiteres Gleichnis. Was Jesus hier macht, ist vielmehr eine Bestandsaufnahme seines bisherigen Wirkens. Ja, das ist eine kleine Zäsur, die er vornimmt. Und wir können das einmal machen, können das ja mal nachvollziehen, indem wir das Matthäus-Evangelium zur Hand nehmen. Ich mache das auch mal hier, mein Bibelbuch liegt hier. Ihr nehmt einfach mal das Matthäus-Evangelium, ist relativ einfach zu finden, ist das erste Buch im Neuen Testament. Auf Seite 0, wenn sie im Neuen Testament mit neuen Zahlen beginnt, eure Bibel. Ansonsten weiß ich es nicht, irgendwas mit 1000. Matthäus-Evangelium halt. Schlag das einfach mal so auf, gleich ganz am Anfang. Und ihr müsst euch jetzt sozusagen innerlich vorstellen, was hier passiert. Also ich stelle mir das folgendermaßen vor, Jesus wählt also diese entlegene Gegend, eine sehr fruchtbare Gegend, stelle ich mir ein paar Wiesen, Bäume, Wald vor. Jesus sitzt da im Wald, ja, eine schöne Lichtung gewählt oder so, da ist ein Baum, die 12 Jünger sind da um ihn herum, die sitzen im Gras. Neben Jesus steht eine Flipchart und Jesus hat ein Edding in der Hand. So stellen wir uns ja eine Klausurtagung vor. Und Jesus sagt jetzt zu den Leuten, zählt mal auf, also die Version ist bis hierher noch ein bisschen apokryph, aber ist von mir ein bisschen so ausgemalt, so stelle ich mir das vor. Jetzt sagt er seinen Leuten, jetzt zählt mal so auf, lasst uns mal aufzählen, was denn so bisher passiert ist. Was habt ihr denn so mitbekriegt? Die sind ja schon, was weiß ich, anderthalb Jahre unterwegs mindestens und haben eine Menge erlebt. Und er sagt, ihr zählt jetzt mal auf, was wir alles Großartiges schon erlebt haben und ich schreibe das hier an die Flipchart dran. Okay? Was kommt an die Flipchart alles ran? Das ist ja so eine Art Bilanz. Dann würden wir jetzt, wir sind ja jetzt nicht die Jünger, wir nehmen ja mal das Matthäus-Evangelium. Guckt einfach mal so mit mir durch. Es ist immer eine ganz gute Übung, wenn man nicht nur lange Texte liest, was sehr empfehlenswert ist, sondern auch mal an den Überschriften sich den Überblick verschafft. Dann beginnt das Matthäus-Evangelium eigentlich richtig. Das Wirken Jesu geht in Kapitel 3 los, vor Stammbaum und Geburtsgeschichte und so. Aha, da haben wir also die Sache mit Johannes dem Täufer. Das heißt, da ist Jesus getauft worden und einer der Jünger sagt, und da haben wir eine Stimme gehört aus dem Himmel, das war ganz großartig. Die Stimme sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, den sollt ihr hören. Aha, Jesus schreibt das dann also dahin und sagt, gut, Stimme aus dem Himmel gehört bei der Taufe. Dann geht es weiter. In Kapitel 5 bis 7, ne, also die Versuchung kommt dann, wenn ihr mitblättert, in Kapitel 5 bis 7 haben wir die große und berühmte Bergpredigt. Und einer sagt, wir haben diese Predigt mit vielen anderen zusammen gehört. Da hast du wirklich eine Grundsatzrede gehalten, die vieles aufgewühlt hat und wo viele sich heute noch Fragen stellen, wie das denn wohl gemeint ist. Und Jesus pinnt auch das an und sagt, okay, Bergpredigt. Na, also grundsätzliches Programm. Dann haben wir, das beginnt schon im Kapitel 4 vorher, aber es geht ab Kapitel 8 weiter, wenn ihr so die Überschriften nur lest, ne? Heilung eines Aussätzigen, Heilung des Dieners eines Hauptmanns, Heilung der Schwiegermutter, dann Heilung zweier Besessener, das ist allein das Kapitel 8, sagen wir, also wir haben ganz oft erlebt, dass du Menschen geheilt hast, dass Leute, die wirklich arm dran waren, wirklich krank waren, chronisch und akut, dass sie plötzlich geheilt waren. Wir haben diese Wunder erlebt. Und auch das kommt mit an die Flipchart. Andere sagen, ja, Besessene sind frei geworden, also die wirklich Unfreien, innerlich Unfreien und die keine eigene Kontrolle mehr hatten, denen hast du die eigene Kontrolle zurückgegeben. Und das kommt auch mit an die Flipchart ran. Und in Kapitel 10 dann haben wir so Überschriften wie Aussendung der 12 Apostel und Rückkehr der Apostel. Und die Apostel sagen, ja, wir haben auch erste Erfahrungen alleine gemacht und haben dort auch tolle Wunder erlebt. Wir wurden ausgesendet von dir, sind zurückgekommen und haben Bericht erstattet. Das kommt auch mit dran. Dann haben wir ab Kapitel 12 haben wir hier, da steht die Sabbatfrage, dann wieder Heilungen. Aber das sind nun alles Heilungen oder viele davon. Da geht es nicht nur um die Heilungen, sondern es geht in ernsthafte Konflikte mit den religiösen Bestimmern. Also Auseinandersetzungen. Und einer sagt, wir haben erlebt in diesen ganzen Konflikten, dass du dich in Konflikten behaupten konntest. Und du konntest Kontra geben und du konntest die Leute sogar manchmal mundtot machen. Also auch das kommt mit an die Wand, in Konflikten sich behauptet. Dann in Kapitel 13, das berühmte Kapitel 13, voll von Gleichnissen. Ein anderer Jünger sagt, du hast das Volk unterwiesen mit ganz tollen Bildern. Und diese Bilder kommen an bei den Leuten. Da bleibt was hängen. Gleichnisse. Gleichnisse kommen auch mit dran. Und nicht zuletzt dann auch die Begebenheiten, die jetzt noch davor sind, 14, 15, dass einer sagt, Mensch, weißt du noch, wo wir da 4, 5, 6, 7, 8.000 Leute waren. Es wurden ja immer nur die Männer gezählt, leider. Heute zählen wir zum Glück etwas korrekter. Aber viele, viele tausend Menschen und alle sind satt geworden. Auch das kommt mit an die Pinnwand ran, an die Flipchart. Wir müssen diese innere Liste, also diese Liste vor unserem inneren Auge sehen und das ist eine beeindruckende Liste. Ja? Und ich wäre froh, wenn ich so eine Liste hätte, wenn ich jetzt Resümee ziehen würde über meinen Dienst oder ihr über euer Glaubensleben. Wir könnten sagen, Stillung des Sturmes, haben wir gar nicht gesagt, steht auch noch dabei, so ganz nebenbei. Ne? Und Jesus zieht einen Strich unter diese ganze Liste, Auflistung. Und dann stellt er die Frage, und das ist die Frage, die hier im Text steht. Er sagt, was sagen jetzt die Menschen, wer ich bin? Die Bibel sagt, wer des Menschensohn sei, aber ihr wisst, das ist eine Selbstbezeichnung. Was sagen denn jetzt die Leute nach all dem, was hier passiert ist? Beeindruckende, spektakuläre Liste. Was sagen denn die Leute? Wollen wir mal das Resümee ziehen? Was sagen die über mich? Und ich glaube, die meisten Kommentatoren und auch wir und ich bisher haben den Fehler gemacht beim Lesen, dass sie diese erste Frage Jesu, was sagen die Leute über mich? Eigentlich nur als so eine Art Hinleitung zur eigentlichen Frage nehmen. Also für Sie, für die meisten von uns ist das die uneigentliche Frage. Weil ich mir Jesus immer so vorgestellt habe, dass er an dem, was die Leute denken, gar nicht interessiert ist. Der geht so sehr seinen Weg. Das ist letztendlich nur eine rhetorische Frage. Das ist nur eine Hinleitung zu diesem eigentlichen Petrus-Bekenntnis, was uns runtergeht wie Öl, was wir gut finden. Wir glauben, Jesus hat es nicht ernsthaft nötig zu fragen, was seine Arbeit bewirkt. Der steht darüber. Das ist auch einer, dem ist völlig egal, was die Leute denken. Predigen wir auch manchmal so. Lebe so und lass es dir völlig egal sein, was die Leute denken. Das Problem ist, so leben wir ja auch manchmal dann. Aber wir wissen doch auch, dass Jesus mit einem Auftrag gekommen ist, dass er eine Mission hatte, dass er eine Absicht hat. Und mehrmals in diesem Matthäus-Evangelium, wir haben ja jetzt nicht 16 Kapitel gelesen, und auch in den anderen Evangelien, gibt er preis, was diese Aufgabe ist. Ja, hier haben wir es zum Beispiel in Kapitel 13, die Verlorenen finden. In Gleichnissen erzählt, in mehreren Gleichnissen. Aber ganz deutlich, seine Aufgabe ist es, die Verlorenen zu finden. Eine andere Formulierung wäre, ins Reich Gottes rufen. Und nun nach 16 Kapiteln im Matthäus-Evangelium zieht Jesus eine Zwischenbilanz. Ich habe das Ziel, die Verlorenen zu finden und sie ins Reich Gottes zu rufen. Was haben wir bisher erreicht? Was ist bei der Basis angekommen? An welcher Stelle stehen die Menschen? So viel Mühe, so viel Ärger mit den Religionsbehörden, so viele Wunder, so viele Fragen von so vielen Menschen, so viele Worte später. Was ist bei rumgekommen? Was sagen die Leute, wer ich bin? Von meinem inneren Auge, ich habe ja da so meine Szene, ihr macht sie ja gerade mit so, springt Petrus an dieser Stelle auf und ruft bereits, du bist der Messias, Gottes Sohn. Und Jesus muss ihn zurückpfeifen und sagen, Petrus, ich habe gefragt, was die Leute sagen. Was sagen die Leute? Und ich will eine ehrliche Antwort. Ihr habt ein bisschen das Ohr auf der Schiene. Sagt mir, was die Leute sagen. Petrus zupft an einem Grashalm. Andreas und Johannes schauen sich Wolkenbilder an. Die anderen wissen nicht so richtig, wo sie hinschauen sollen. Zwei oder drei schauen sich verlegen an. Jeder hofft, der andere fängt an. Und Jesus setzt nochmal an und fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Ich male diese Szene so aus, weil ich glaube in diesem Abschnitt, dass Jesus wirklich den Mut hat, seinen eigenen Dienst zu resümieren, eine Linie zu ziehen und weil er wirklich Interesse daran hat, was die Antwort ist. Was ist angekommen bei den Menschen? Wenn wir mit dem Gemeinderat, wir hatten das ja vor ein paar Wochen, auf Klausurtagung gehen, dann machen wir das auch so. Was haben wir erreicht? Wo stehen wir? Was ist angekommen bei der Gemeinde? Vor einem Jahr haben wir gesagt, wir wollen einen Jahresschwerpunkt, das soll das und das sein. Ist irgendwas überhaupt angekommen? Ist irgendwas hängen geblieben? Bei unseren Gästen oder vielleicht sogar im Stadtteil? Dreimal habe ich hier gestanden, heute ist ja wieder Gemeindestunde, und habe das versucht, das Resümee zu ziehen. Was ist angekommen? War immer schwierig. Was hat's gebracht? Aber es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen. Ich glaube, wir müssen den Mut haben, diese Zwischenbilanz zu ziehen. Persönlich, als Gemeindeleitung, als Gemeinde. Wir müssen fragen dürfen, was denken die Leute und was ist angekommen? Wir kommen nicht dran vorbei. Nun müsste man meinen, dass Jesus, weil er ja der Messias ist und der Sohn Gottes, ein rundum positives Erfolgsfeedback bekommt. Hören wir aber den Vers 14. Also ich stelle mir das vor, dass die da so, jeder guckt auf den Boden und weiß nicht so richtig. Er sagt, na, was sagen die Leute denn? Ne? Und dann sagt einer so, Elia. Wie bitte? Naja, die sagen, du bist Elia. Ne? Vielleicht war es ihnen ein bisschen peinlich, das zu sagen. Die Leute sagen, du bist Elia. Und ein anderer sagt, Jeremia. Die halten dich für Jeremia. Vers 14 sagt es dann, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Das ist das Feedback. Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich ein positives oder ein negatives Feedback? Da war ich mir nicht so ganz sicher. Wenn das ein Manager-Meeting wäre, Axel war hier vorne, weiß, wovon ich spreche, der ist wahrscheinlich auch der Einzige, der diesen nächsten Satz verstehen wird, wofür er mir leid tut, dann wüssten wir natürlich, dass Jesus nicht Johannes, nicht Elia und nicht Jeremia oder einer der alten Propheten ist. Und wir müssten ehrlich sagen, Jesus, wir finden es gut, dass du ein Projektstatus-Meeting mit uns vorgeschaltet hast, damit wir in einem Feedback die Performance deines Core-Kompetenz-Teams evaluieren können und müssen leider feststellen, dass das Layout deines Brandname es noch nicht geschafft hat, in den verschiedenen Locations den Added Value deiner Corporate Identity zu implementieren. Ich wusste, dass ich die gehörlosen Übersetzerin da abhänge. Es gibt auch ganz wenige, die das wahrscheinlich verstanden haben, aber ich habe mir sagen lassen, dass so gesprochen wird in den Chefetagen. Das könnte man übersetzen, dass sie ihm sagen, naja, die denken alles Mögliche über dich, aber es ist nicht das, was richtig ist. Da sollten wir uns eine Frage stellen. Oder man kann es viel positiver sehen. Vielleicht haben sie damit auch gemeint, Jesus, du hast dich eingereiht in die Hall of Fame, in die ganz große Ruhmeshalle mit den Großen. Man nennt dich in einem Atemzug mit Johannes, mit Elia, mit Jeremia. Ist das nicht toll? Aber die Menschen zur Zeit Jesu taten ja nichts anderes als das, was sie heute tun und was wir auch tun. Sie versuchten, Jesus in einer ihrer religiösen Schubladen unterzubringen. Das waren entweder, also nennen wir mal diese religiösen Schubladen, das ist entweder Aberglaube, denn dass Johannes der Täufer von den Toten zurückkommt, um nochmal ein bisschen Rache zu üben, ist eher Aberglaube. Oder das ist Tradition. Elia, Tradition. Denn die Tradition, die Schrift, in Maleachi steht das, in Kapitel 3, hatte angekündigt, es wird ein zweiter Elia kommen. Das wussten sie. Ne? Also Aberglaube oder Tradition. Oder Mythos. Jeremia, Mythos. Im Makkabäerbuch, das ist so ein zwischentestamentliches Buch, im Makkabäerbuch steht, dass Jeremia die Stiftshütte und die Bundeslade in einer Höhle auf dem Berg des Mose versteckt hat. Und dass sie da wartet auf den Tag, dass Gott sein Volk wieder sammelt. Und dann wird die da auch wieder rausgeholt. Also Mythos. Nun, jetzt haben wir sozusagen, und Jesus mit seinen 12 Jüngern hat das Ergebnis der Umfrage. Ihm ist es nicht egal, was die Leute von ihm denken. Ebenso sollte es uns als Gemeinde nicht egal sein, was die Leute von Jesus denken. Aber auch Jesus kennt die Erfahrung, dass die Menschen nicht verstehen, was er wirklich und wer er wirklich für sie ist. Dass die Menschen nicht verstehen, weil sie Zeit brauchen, offensichtlich. Und Jesus weiß, dass ein Mensch Zeit braucht, um von A nach B zu gelangen. Um von einem "Ich glaube, dass es einen Gott gibt" zu einem "Gott bedeutet alles in meinem Leben" Menschen zu werden. Das braucht Zeit. Und deswegen, wir lesen ja die Geschichte gerne immer vom Ende her, von dem Petrusbekenntnis, stellt Jesus die Frage jetzt nochmal und diesmal stellt er sie persönlich. Wir wissen, dass Petrus Jesus als Gottes Sohn und Messias identifizieren, ja bekennen wird. Aber Jesus stellt die Frage jetzt ganz persönlich, ganz anders. Er sagt, was sagt ihr denn? Ich habe mich auch hier gefragt, ob Jesus sich sicher war, ob er diese Antwort bekommen würde. Na, wir gehen immer davon aus, Jesus weiß alles im Voraus und so, aber ich habe mich gefragt, wusste er, dass das die Antwort sein würde? Ob er nicht doch vielleicht ein bisschen Bedenken hatte, dass nun zwei der Jünger aufspringen und sagen, also die Elia-Version finde ich ganz plausibel. Und zwei andere stehen dann auf und sagen, Johannes der Täufer, also die Version finde ich auch nicht schlecht. Ob er wusste, dass Petrus das christliche Bekenntnis hier formulieren wird, Das ist das christliche Bekenntnis. Du bist der Messias, der Retter. Du bist Gottes Sohn. Ich glaube, eine gewisse Erleichterung zu hören, wenn Jesus nach dieser Antwort des Petrus sagt, das hast du nicht von dir, sondern das hat Gott dir offenbart. Dass ein Leuchten über Jesu Angesicht geht, als er Zeuge wird, dass seine Nachfolger, seine Jünger diese Frage spontan und stimmig beantworten können. Dieser Text ist uns überliefert, damit wir uns die Frage auch stellen. Indem wir sie vorlesen, lesen, darüber predigen, darüber nachdenken, wird sie an uns gerichtet. Wer ist Jesus für mich? Jesus fragt uns, wer bin ich denn für dich? Ein Johannes der Täufer, also eine Art Reinkarnation, eine unbeglichene Rechnung aus der Vergangenheit? Ist er ein Elia, eine große Traditionsfigur, über die man sich auskennen sollte und von denen immer mal wieder einer in der Geschichte auftaucht? Einer Geschichte, die aber trotzdem unbeirrt ihren sturen Gang nimmt. Ist er ein Jeremia, also eine Mythengestalt in Form eines politisch Unangepassten, ein Verwalter der esoterischen Geheimnisse Gottes? Es gab nämlich eine Gemeinsamkeit in all den Antworten der Leute. Und die Gemeinsamkeit war, der Messias ist er nicht. Und wisst ihr, was die Herausforderung des Glaubens ist? Was den postmodernen Menschen, also die Gesellschaft heute mit ihrem Bedürfnis nach jeder muss es schon selber wissen, im Kern ärgert und herausfordert, das ist das. Auf die Frage danach, wer Jesus ist, gibt es eine Antwort. Das ist die gute und für viele auch eine schlechte Nachricht. Die gute, es gibt eine Antwort. Und die vermeintlich schlechte, es gibt eine Antwort, die aber auch eine gute Nachricht ist. Es gibt nicht den Jesus nur als Sozialrevoluzzer, den Jesus der Kommunisten, den Jesus der Wohlstandsprediger, der Traditionalisten, der Moralprediger. Nachfolger ist, und Nachfolger Jesu ist es, wer das Bekenntnis des Petrus spricht. Wer in Jesus Gott selber sieht. Und was macht Jesus nun mit dieser Antwort? Es hat sich ja nun ein Graben aufgetan. Jesus hat analysiert. A, die Menschen sagen allerlei über mich, das nicht stimmt. Trotz all der Wunder und Predigten, die auf der Liste stehen. B, die Jünger wissen, dass ich der Messias bin. Und ich habe mich gefragt, ob Jesus zufrieden ist oder nicht. Jesus hat genau gewusst, die Botschaft, dass Gott zu den Menschen gekommen ist, die lässt sich nicht als Information rüberbringen. Machen wir einen Flyer, verteilen den, ne, wer es akzeptiert, gut, wer nicht, selber schuld, hatte ja den Flyer. Ein Sturm, der gestillt wird, das ist nicht das wahre Wunder. Nicht ein Geheilter, nicht ein frei gewordener Besessener. All das sind Voraussetzungen für das eigentliche Wunder. Das wirkliche Wunder passiert, wenn ein Mensch sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das wirkliche Wunder. Und es passiert, Menschen werden zu Nachfolgern. Und Jesus ruft begeistert, das hast du dir nicht selber ausgedacht. Das hat Gott dir offenbart. Da ist Gott am Werk gewesen. Und irgendwie sehe ich an dieser Stelle, und da hat die katholische Kirche schon recht, die Geburtsstunde der Gemeinde. Hier sind Menschen, mit denen Jesus arbeiten kann. Wenn Menschen diese Wahrheit über Jesus erkennen, dann kann er daraus eine Gemeinde bauen. Deswegen sagt er ja, daraus können wir eine Gemeinde bauen. Jetzt wird ein Schuh draus. Und ich kann daraus eine Gemeinde bauen, die nicht mal die Hölle überwältigen kann. Daraus kann ich eine Gemeinde bauen, der kann ich die Schlüssel des Himmelreichs in die Hände legen. Das ist eine gute Basis. Weil er weiß, hier ist Gott am Werk. Hier ist das Wunder passiert, dass Menschen Gott erkennen. Das eigentliche Wunder. Und damit sind wir am Ende. Und am Ende steht hier ein Auftrag, ein Imperativ. Das ist ein etwas merkwürdiger Imperativ, aber ihr müsst den Text ganz zu Ende lesen. Theologen nennen das den Schweigebefehl. Da steht, da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Da habe ich mich erst gefragt, was soll das denn jetzt? Mal ein schönes Bild von, ne? Resümee, was kommt bei den Leuten an und so. Ist nicht das, was wirklich die Wahrheit ist, nicht die ganze? Wie können wir versuchen? Jetzt könnten die Jünger denken, aha, Petrus hatte jetzt hier recht und das stimmt ja auch. Wir müssen rausgehen und wir müssen allen gleich verpulen. Jesus ist der Messias. Und dann sagt er ihnen, euer Auftrag ist erstmal, darüber zu schweigen. Ist er damit zufrieden, dass die Leute ihn für Elia oder Jeremia halten? Reicht ihm das? Möchte er nicht, dass die Leute ihn als Gottes Sohn erkennen? Will er denn nur einen elitären Jüngerkreis, der das weiß und das reicht ihm? Die anderen sind ihm egal. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Der eine hat mit dem Ablauf der Ereignisse zu tun, wenn wir in den Text weiter hineinschauen. Im folgenden Abschnitt kündigt Jesus nämlich seinen Tod an, dass eben sein Messias-Sein noch voll offenbart werden muss. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Jesus weiß nämlich, was für einen weiten Weg Menschen zurücklegen müssen, um ihn wirklich in ihr Herz hineinzulassen, um ihm zu begegnen, in ihm Gott zu begegnen. Ich glaube, Jesus weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Damals nicht und heute schon gar nicht. Um zu sagen, du bist Gottes Sohn, du bist der Retter, du bist der Messias. Da muss viel passieren. Und er hat es ja eben schon gesagt, da muss Gott am Werk sein. Das ist keine Information, die man vermittelt. Auf diesem Weg müssen die Menschen, die diesen Weg einschlagen, gegen den Strom schwimmen. Sie werden in den Medien bei ihren Freunden, ihren Verwandten und Partnern kaum Unterstützung dafür finden. Sie müssen gegen die Hindernisse und Verkrustungen des eigenen Herzens ankämpfen. Sie müssen lernen, die Stimme Gottes zu hören in all den anderen Stimmen. Das braucht Zeit, bis man das gelernt hat. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe. Wir möchten, dass Menschen, die Gott nicht kennen, dieses Bekenntnis aus vollem Herzen mitsprechen können. Und dann tappen wir in die Falle, dass wir es ihnen einfach als Information vorlegen. Sagen, so ist das nun mal. Das kannst du akzeptieren oder lassen. Sagen, hey, Jesus ist dein Retter. Willst du nicht mit uns Halleluja singen? Und wir vergessen, dass es ein Wachstumsprozess ist. Es ist bei uns selber so. Selbst wenn wir in diese Gemeinde hineingewachsen sind, dann sind wir hineingewachsen. Es ist ein Wachstumsprozess. Und jeder von sich findet sich an einem bestimmten Ort in diesem Weg wieder. Jeder von uns ist auch noch dabei zu lernen, wie lebendig dieser Sohn Gottes wirklich in unserem Leben ist. Jesus hat jahrelang mit seinen Jüngern zusammengelebt, bis sie dieses Bekenntnis spontan sprechen konnten. Es gibt hier also eine Aufgabe für die Gemeinde und eine Aufgabe für jeden Einzelnen. Für die Gemeinde ist es die Aufgabe, dass wir lernen müssen, unseren Glauben auszuleben und so zu leben, auf andere zuzugehen, sie zu akzeptieren und zu integrieren, dass wir auch wirklich glauben, Fleisch und Blut können dieses Bekenntnis nicht bewirken. Das macht Gott. Menschen geduldig auf dem Weg zu Gott begleiten. Eine gewisse innere Gelassenheit. Das einfach vorleben und darauf trauen, dass Gott sich den Menschen auch offenbart. Ich glaube, manchmal sind wir uns darüber nicht im Klaren, dass wir das nicht vermitteln. Das ist die größte Schwierigkeit, die wir haben, auch zurückzustehen, zum Beispiel in unseren Alpha-Kursen, und zu sagen, nein, diese Schwelle, da bringen wir die Menschen nicht drüber, Jesus anzunehmen. Das macht er selber und wir können nur daneben stehen. Und die Aufgabe ist aber auch für uns persönlich, jeden Einzelnen uns eingestehen, wo wir selber sind. Das heißt, auch diese Bilanz zu ziehen, ist Gott der lebendige Mittelpunkt in meinem Leben? Müssen wir selber Änderungen, Kurskorrekturen vornehmen? Müssen wir in eine neue Wachstumsphase einmünden? Und so fordere ich euch auf, eure eigene innere Flipchart aufzustellen und draufzuschreiben, was ihr alles mit Gott erlebt habt. Ob ihr nach wie vor oder neu oder zum ersten Mal zu diesem Bekenntnis bereit seid Du bist Jesus, Gottes Sohn. Du bist der Messias. Nur Gott allein kann dich dahin führen, aber er will dich dahin führen. Amen.